Können wir unsere Abendstunde im Namen Jesu beginnen?
Heute Abend, Römer 8. Römer 8. Nachdem wir Römer 6, Römer 7 näher anschauen durften, ist es am Platze, wenn wir auch das herrliche Kapitel Römer 8 näher ansehen. Den Augenblick. Wir erinnern uns, dass in diesen drei Kapiteln eine Ordnung besteht, die auffällt, indem in Römer 6 das Stichwort Sünde ist. In Römer 7, in Römer 6, das meist vorkommende Wort, also Stichwort, Sünde, in Römer 7, das Stichwort Gesetz und in Römer 8, Stichwort Geist. Und dürfen das vergleichen mit einem wunderbaren geschöpflichen Vorgang in der Kleinwelt, nämlich Römer 6, haben wir als Tag und Nacht fleischfressende Raupe als Erfolg erholt, als Gleichnis. Römer 7, da ist diese Raupe gestorben, eingesagt in die Puppe. Und Römer 8 hat sich bereits der herrliche Schmetterling freigemacht. Eine Auferstehung. Wer würde, sagen wir bei einem Schwalbenschwanz, Schmetterling, oder wie ich einen Geschenk bekommen habe, einen ausländischen Schmetterling an Schönheit und Größe, ganz wunderbar, ja, dass da mal so eine Raupe kroch über die Blätter und sich ständig nur voll gefressen hat. Nichts anderes als vollständige Auflösung in einen ekelhaften Brei, zum Glück eingesagt in die Puppe, ne? Und aus dem ekelhaften Brei formt Gott im Verborgenen des Sarges eine Schmetterling, eine Herrlichkeit, die dann von Blume zu Blume hüpft und fliegt. Und nun der Schmetterling, Römer 8. Es kommt ein großes Also oder deshalb. Nehmen wir die zwei letzten Verse noch, oder Vers 22 von Kapitel 7. Denn ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Von einem inneren Menschen kann nur der gläubige Mensch sprechen. Der Ungläubige hat innere Organe und im Innern eine Seele und noch einen glimmenden Docht, einen Rest des Geistes. Aber keinen inneren Menschen, neuen Menschen, aus Gott gezeugt und aus Gott geboren, hat nur der Gläubige. Und da dieser aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, kann dieser neue inwendige Mensch nicht sündigen. So wunderbar ist das. so schreibt ja dann Johannes. Und ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, bitte. Da ist bei uns ein samenmäßig ein ganz neuer Mensch, neuer Leib, neue Seele, neuen Geist. Das Alte ist vergangen. Alles neu geworden. Ein ganz neuer Mensch. Ein innerer, neuer, verborgener Mensch des Herzens.
Halleluja!
Also das ist meine Posaune. Ne? Da muss ich nicht mal stoßen oder blasen, höchstens gucken. Das ist wunderbar. Während denn der alte, äußere Mensch nur sündigen kann. Jetzt kommt das auch noch weiter. Aber halt, noch eine kleine Bemerkung nur als Wiederholung. Da haben wir deutlich genug mal ausgeführt. An dem Gesetz Gottes hat der innere neue Mensch wohlgefallen. Das Gesetz Gottes ist bitte nicht das vom Sinai, ist bitte nicht erschrecken. Das Gesetz Gottes ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. Und das Gesetz vom Sinai ist, darf man so sagen, das Gesetz Gottes ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und das Gesetz vom Sinai ist ein Werk heiliger Geister. Das ist ein Unterschied. Kaum und doch gewaltig. Am Gesetz Gottes, bitte. Nach dem inneren Menschen. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, den äußeren alten Menschen, das dem Gesetz meines Sinnes, bitte, jetzt, des inneren neuen Menschen widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, so wie ich geboren worden bin, und so wie ich dastehe in mir selbst. Ich, elender Mensch. Das ist die Totalkapitulation, bedingungslose Kapitulation vor unserem Gott. Wer wird mich retten aus diesem Leibe des Todes heraus? Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. Also nun, Achtung, feiner, kleiner Unterschied wieder. Also nun diene ich selbst. Wer ist das? Das ist der innere neue Mensch. Mit dem Sinne Gottes Gesetz. Mit dem Fleische aber der Sünde Gesetz. Wer ich? Paulus. Um das ganz praktisch zu verstehen, angenommen, ich werde gerufen, ich muss schnell ans Telefon draußen, ich gehe dort, mache die Tür auf und, oh nein, das ist noch besser, ich komme wieder zurück, öffne die Tür und stolpere dort über die Schwelle, so. Also ich strauchle, buchstäblich, nicht? Was ist passiert? Bin ich gestrauchelt? Jawohl. Nur nach dem äußeren alten Menschen. Aber bitte, einen solchen kann Gott nicht brauchen. Nur ein kleines Beispiel. Es guckt mich jemand an, jetzt der Daniel. Ich weiß nicht, was er denkt. Er weiß auch nicht, was ich jetzt denke über ihn. Und schon ist irgendetwas, was ich jetzt denke, nach dem alten Menschen wieder daneben. Also, unser äußerer alter Mensch, der ist mit Christus gekreuzigt von Gott, Halleluja. Wunderbar. Warum ist das so wunderbar? Sonst hätte jeder von uns selber persönlich an den Galgen gehängt, genagelt, gehört. Nicht? Ja. Und das hat die Barmherzigkeit Gottes gemacht. Nun. Hat Ja gesagt zu dem unbarmherzigen Gesetz. Der Bestimmung, verflucht ist jeder Mann, der am Holze hängt, wegen Übertretung eines Gebotes. Ja. Sagt Gott, einverstanden. Aber den Arthur Muhl hänge ich jetzt gleich mit meinem Sohn ans Kreuz von Golgatha. In seinen Wunden. Der Bacillus Muhl hat sich verkrochen in die Wunden Jesu am Kreuz. Fließt dann sein Blut durch mich. Kann ich dann aus seiner Blutbahn vordringen als Bacillus bis in sein Herz? Wunderbar. Jawohl. Nur mit dem Unterschied, ein Bacillus, der in eine kleine Wunde bei mir eingedrungen ist, der kommt auch auf der Blutbahn bis ins Herz und kann mich umbringen. Nicht? Aber der Bacillus Muhl bringt den Herrn Jesus nicht um. Sondern das Blut des Christus löst den Bacillus auf. Und schenkt ihm ein ganz neues, unauflösliches Gottesleben. Jetzt endlich Kapitel 8, Vers 1. Deshalb ist jetzt keinerlei Verdammnis für diejenigen in Christo Jesu. Absolut kein Verdammungsurteil. Gar nicht, in keinem Fall. Für die in Christo Jesu. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist das Zeugnis für die durch die Gnade Gottes geschaffene neue Rechtslage. Nach dem, was Gott in Christo auf Golgatha vollbracht hat. Vollständig, rechtgültig, frei von jedem Urteil. Ja, eigentlich müsste ich nach jedem Satz wieder angucken.
Das haben wir auch
gedacht. Gut, dann sind wir eins.
Ne?
Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz vom Sinai nach Meinung, guter, heiliger, gerechter Meinung der heiligen Engel zum Leben gegeben, einfach als Zuchtrute gegenüber dem halbstarrigen, widerspenstigen Volk Israel, damit es nicht anders könne, als nur noch direkt zu Gott zurückfinden, auf diesem Weg der Drohung und der Forderung und der Flüche und der Verdammungsurteile. Im Unterlassungsfall hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, so schreibt Paulus, das Gesetz zum Leben gegeben, nach Meinung der gesetzgebenden heiligen Engel, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Ist das ein Irrtum? Stimmt es, wenn wir im Buche Hiob lesen, seinen heiligen Engeln legt er Irrtum zur Last. Haben wir da einen bestimmten Fall dafür? Einen Fall, der das ganze Weltall umfasst. Also einen universalen kosmischen Irrtum. Und wenn ich so etwas aussprechen muss, dann ist jetzt meine Kampfrichtung nicht nach links gerichtet gegen Dämonen und Satan und dergleichen, sondern dann ist mein Schwert des Geistes jetzt gerichtet gegen die Seite rechts. Und bedeutet das etwas? Ist das gefährlich? Das ist noch gefährlicher als das. Was schreibt Paulus? Wir führen unseren Kampf, unsere Waffen nach gegen links und gegen rechts. Und schon im Gesetz steht geschrieben, mein Sohn, natürlich David, weiche ab, weder zur Linken, selbstverständlich, noch zur Rechten, sondern gehe die Straße, die gerade heißt, die es in Damaskus gab, vielleicht heute noch gibt es, an der Straße, wo Paulus begnadet worden ist, in Damaskus, an der Straße, die gerade heißt. Und eine Gerade ist ja immer der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten. Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das war ein Grund des Irrtums, dass die heiligen Engel, die eben kein Fleisch und Blut an sich haben, übersehen haben, dass die heiligen, gerechten, guten Forderungen, die sie da oben um den Thron Gottes und wo sie aufgestellt sind im Weltall, beachten konnten. Darf ich mal so sagen, das sind die 99 Gerechten, die der gute Hirte lässt, wo sie sind, heilig, gerecht und gut sein, die 99, und geht einem verlorenen Schaf. Wie heißt das auf Deutsch in dem Fall? Adam. Den Menschen, der verlorenen Menschheit nach. Es gibt 99 Gerechte, die sagen können, wir haben noch nie eines deiner Gebote übertreten. Konnte jemand einmal so sagen? Der ältere Bruder? Vom verlorenen Bruder, vom verlorenen Sohn. Es ist dieser, der lump nach Hause gekommen, und für den machst du ein Fest. Und mir, ich, der noch nie eines deiner Gebote übertreten hat, mir hast noch nie ein Fest gemacht. Und er, dieser, der noch nie ein Gebot Gottes übertreten hat, also Repräsentant für die vielen Gerechten da oben, merkt nicht, dass er das Gebot des Vaters mit Füßen tritt. Wie heißt denn das? Du sollst deinen Nächsten wie lieben? Wie dich selbst? Ja, und ist denn der jüngere Bruder sein Nächster? Noch mehr als sein Nächster. Und er, der Gerechte, Selbstgerechte, vermochte nicht ins Haus des Vaters zu gehen. Ich will mal weiterfahren, ungefähr so, solange der Lump da noch gefeiert wird. Also wer vermochte nicht ins Haus des Vaters zu gehen? Wer? Der noch nie ein Gebot übertreten hat. Und der Lump, was ist mit dem im Haus? Ist der im Haus des Vaters? In welcher Weise ist unser Gott wirklich ganz anders als wir Frommen? Ganz anders. Das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das haben die übersehen. Das ist dem gefallenen Menschen Fleisch unmöglich war, von vornherein. Dieses Gesetz, dem nachzukommen. Das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Aber was hat es ihn gekostet? Seinen eigenen Sohn in der Gleichheit oder Gleichgestalt des Fleisches der Sünde senden. ihn, der von keiner Sünde wusste. Eben werde ich erinnert, vielleicht jemand von uns auch, haben die Engel im Himmel, jetzt natürlich die Heiligen, als in der Krippe von Bethlehem das Jesusknäblein wimmerte, lag, geboren war, haben die sich gefreut, haben die Loblieder gesungen. Jawohl. Ja, ich weiß warum. Darf ich sagen? Weil ihnen bekannt gemacht wurde, dass sich der Heilige Gottes, der einzig von Gott, aus Gott gezeugte und geborene Sohn, Jesus Christus, sich jetzt Mensch werden, sich unter ihr Gesetz stellen wird. Steht so geschrieben. Haben Sie da Grund gehabt zu jubilieren? Dann haben Sie gesagt, ja, jetzt kann es nicht mehr fehlen. Also jetzt kommt die Lösung. Ja, die Lösung kam, aber ganz anders, als Sie es erhoffen konnten oder erhofft haben. In der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde senden. Oder um der Sünde willen. Die Sünde im Fleische verurteilte. Indem Gott die Sünde im Fleische verurteilte. Und zwar genau sich an den Buchstaben des Gesetzes vom Sinai halten. Hat Gott dann das Gesetz vom Sinai bestätigt durch Jesus Christus? Jawohl. Hat er das Gesetz erfüllt? Jawohl. Aber in einer Weise, ja, wie man so bei uns zu sagen pflegt, dass ihnen, diesen Gesetzgebern, Hören und Sehen verging. Die Sünde im Fleische verurteilt. Ja. In welchem Fleische hat Gott die Sünde der ganzen Welt verurteilt? Im Fleischesleib seines Sohnes Jesus Christus, im Menschengestalt. Er ließ sich ja, der von keiner Sünde wusste, zur personifizierten Sünde der ganzen Welt machen. Das Wort Lösegeld, dass er seine Seele als Lösegeld Gott zur Verfügung gestellt hat, um unsere dem Fluch des Todes verfallenen Seelen rechtsgültig herauszulösen aus der Verhaftung unter der Gewalt Satans. Dieses Wort Lösegeld heißt genau anstelle von, nicht? Was ist denn ein Lösegeld? Der Pirat, der das Opfer um Klammer fällt und ein Lösegeld fordert, der bestimmt ja, was er will. Was ihm mehr wert ist als das Opfer, das er umklammert hat. Der will anstelle des Opfers, will der ein Lösegeld, einen Gegenwert, nicht? Also, Jesus Christus ist buchstäblich an die Stelle der ganzen Schuld- und Sündverhaftung der ganzen Welt getreten. Ist dann die ganze Welt erlöst, frei, rechtsgültig, alles in Ordnung von Gott. Jawohl. Die Hauptsache ist, wenn es davon drin darauf geht. Auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns Ja, das Recht des Gesetzes vom Sinai. Es ist der Heilige, gerecht und gut. Und es soll das erfüllt worden sein in uns. Ah ja. Wenn Gott unseren, oder da Gott unseren alten Menschen mit Christus gekreuzigt hat, hat er dann dem Gesetz Recht gegeben, der Arthur Mohl, der große Sünder, gehört ans Fluchholz nach dem Gesetz. Und dann hat er uns, unseren alten Menschen, alle, zuerst die Glieder des Leibes des Christus, kommen als Erste in den Genuss dieser neuen Rechtslage. Alle anderen Seelen und Menschen und Geschöpfe sind punkto Rechtslage Gottes auch schon vollkommen gesichert. Alle. Gott war in Christo und versöhnte wen? Was mit sich selbst? Das Weltall. Gleich wie sie in Adam alle sterben. Stimmt das? Jawohl. Also werden sie in Christo alle, und jetzt nicht nur auferstehen oder auferweckt werden, sondern lebendig gemacht werden. Das heißt, ins unauflösliche Leben gezeugt werden. Also, normal wäre ja das, was nach jedem Satz wir alle Halleluja rufen. Aber es ist nicht nötig. Darin genügt vollständig. Auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt wurde in uns, die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Ja. Paulus schreibt an einer Stelle, obwohl wir im Fleische wandeln, noch im alten Menschen nach außen, so kämpfen wir nicht dem Fleische gemäß. Verstehen wir? Das heißt wieder, nach außen, Vorläufe können wir gar nicht anders als in unserem Fleischesleib wandeln. Aber wir wandeln nicht jetzt mehr nach den Impulsen und den Trieben des Fleisches, sondern des Geistes. Des wunderbaren Geistes. Naja, wir sind ja in Römer 8. Vers 26, desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst, wunderbar, Geist der vollständig ausgeschlossen, aber der Geist selbst, der Heilige, verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Er, der Geist selbst, der unsere Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, unseres Geistes, des neuen Menschen. Wie der es meint. Erforscht. Und erst wenn er die Dinge da drin erforscht hat, dann weiß er alles, wie es um uns steht. Weil das auch beim neuen Menschen die Freiheit erst recht besteht, darin zu überlegen, zu dichten und trachten, aber jetzt eben unter der Zucht und der Freude des Heiligen Geistes. Auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, weil Gott unseren alten Menschen mitgekreuzigt hat, am Kreuz mit Christus hat sterben lassen und mit Christus hat begraben hat, hat Gott dann dem Gesetz Recht gegeben in uns, wie er mit uns, was er mit uns getan hat, was er an uns vollzogen hat. Vollkommen nach dem Buchstaben. Bitte. Ja, wenn ich bitte, dieses Wort, auf dass das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns, was machen? Ja, fast alle Ausleger aus diesem Wort. Also haben wir doch das Gesetz zu halten. Nicht? Naja, wenn das Recht des Gesetzes in uns erfüllt werden soll, wenn das Gesetz durch uns dargestellt werden soll, genau verkehrt. Genau verkehrt. Paulus schreibt, wir kommen aus einem verkehrten und verdrehten Geschlecht. Kommen wir aus einem solchen Geschlecht, hat Gott uns herausgerufen. Aus dem gegenwärtigen, verdrehten und verkehrten Geschlecht. Ja, was heißt denn das? Waren wir einst auch da drin, wenn er uns herausgerufen hat, herausgeholt hat? Ja, und zwar, entschuldigt, also was mich betrifft, in diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht, aus dem Gott mich herausgerufen hat, war ich der verdrehteste und verkehrteste. Das glaubst du nicht, Heidegger? Vers 5. Denn die, welche nach dem Fleische sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, welche nach dem Geiste sind, auf das, was des Geistes ist. Merken wir, Stichwort Römer 8, Geist und Leben und Frieden. Vers 6, denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches, jetzt kurz noch gewaltiger, Feindschaft ist gegen Gott. So wurden wir nun einmal in diese Welt geboren, dem Fleisch nach, und die Sünde verkauft. Es wäre noch eine Antwort zu geben, was heißt denn das, unter die Sünde verkauft? Wer hat dann verkauft und wer hat gekauft? Ich sage jetzt nichts. Mal drüber nachdenken. Um mal darauf zurückzukommen, wenn wir Zeit haben. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Paulus in Epheser 2, da auch wir wie die übrigen, erstens die Gedanken unserer Herzen und die Willenstriebe des Fleisches taten. Ja. Gesinnung des Fleisches, Feindschaft wider Gott. Denn sie, die Gesinnung des Fleisches, ist dem Gesetz Gottes, bitte, Gottes, nicht untertan. Denn sie vermag es auch nicht. Vers 8. Die aber, welche im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Also in der Gesinnung. Es kommt das wunderbare ihr aber. Römer. Römer. Oh, was waren das für Leute? Die Römer. Wo wollen wir beginnen? Bei Sklaven in Rom, die zum Glauben kamen, bei den Kriegsknechten, an die Paulus angebunden war, die zum Glauben kamen, all die Brüder, die ihn schon begrüßten, als er ankam in Rom, oder sollen wir an alle die denken, die zum Hause des Cäsars, Neros, gehörten und zum Glauben gekommen waren in Rom? Ihr aber, das große ihr aber. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste. Wenn anders, soweit Gottes Geist in euch wohnt. Ausgegossen in unser Herzen. Christus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Der Heilige Geist wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Ich hoffe, dass wir jetzt da drin sofort Dank, wenigstens Danke sagen, Herr. Danke, dass es so sein darf und dass es so ist. Ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, soweit Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, aus, abgeschrieben von Gott, um der Sünde willen. Eine Seite, der Leib, der äußere Mensch, tot, um der Sünde willen, ja, gilt das auch für uns Gläubige? Jawohl. So ist, wenn Christus in euch wohnt, so ist allerdings der Leib tot, um der Sünde willen. Aber es kommt das Große. Der Geist aber, unser Geist aber, ist Leben um der Gerechtigkeit Gottes Willen. Das heißt, wenn, ja, wie ich früher mal belehrt worden bin, dass auch wenn der gläubige Mensch stirbt, dann sei er mausetot, dann wisse er weder nach dem Geist, weder noch nach der Seele, noch nach dem Leib etwas. Mausetot habe ich gelesen. Da habe ich was gemerkt. Oh weh. Nein, nein. Dann ist der Geist Leben um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, wenn beim gläubigen Menschen in Christo Jesu, in welchem Jesus Christus wohnt und der Heilige Geist ausgegossen ist, alles noch beim Alten wäre wie beim Ungläubigen, dann wäre die Gerechtigkeit Gottes nicht mehr da. Die neue Rechtsgrundlage auf Golgatha geschaffen hat, vorerst für die, die er zu sich gezogen hat aus lauter Güte, ihnen neues Leben geschenkt hat. Nach dem Gesetz ist der Mensch, der gesündigt hat, tot, der Leib. Und die Seele muss sterben, kommt in den Scheol, das ist das Gesetz. Und der Geist glimmt dadurch, da hat Gott sich von Anfang an reserviert, der Geist, den ich dem ersten Menschen Adam eingehaucht habe, der durch die Lösung von mir, durch den Fall, den Ungehorsam Adam, dieser Geist des Menschen, der war eine Leuchte des Herrn, fähig alles zu durchforschen. Der Geist erforscht alle Dinge. Wurde durch die Lösung, die Trennung von Gott, durch den Fall, sank herab zu einem glimmenden Docht, also zu einem Christbaumkerzchen, das jeden Moment auslöschen würde. Ja. Wenn die Treue Gottes gegenüber jedem Geschöpf nicht zulassen würde, dass der glimmende Docht noch ganz erlischt. Den glimmenden Docht lässt er nicht erlöschen. Das Wunderbare der Treue Gottes gegenüber jedem Menschen. Und was geschieht, auch wenn der ungläubige Mensch stirbt mit dem glimmenden Docht, hat Gott für sich reserviert. Der kehrt zurück zu Gott. So lesen wir. Also schon der Ungläubige. Nur jetzt in was für einem Bewusstseinszustand kehrt der glimmende Docht des Ungläubigen zu Gott zurück? Im vollständig unbewussten Zustand. Aber wir dürfen darum wissen. Ja, und jetzt, wenn unser Geist aber lebendig gemacht ist, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens, kehrt er auch zu Gott zurück. Also das sowieso. In welchem Zustand? Sehr einfach. Auferstehungskapitel nachlesen. Nur, wie nur der Geist Gottes weiß, der Geist weiß, was in Gott ist, so weiß auch nur der Geist des Menschen, was in Menschen ist. Also auf welcher Ebene Gottes und des Menschen liegt das Wissen um Dinge, ne? Des Geistes, nicht etwa der Seele. Des Geistes. Ah. Also, Unser Geist kehrt zurück, lebendig gemacht, kehrt zurück zu Gott. Und jetzt unbeschwert von diesem alten Menschen. Und die Seele des Gläubigen durch den Geist auch lebendige Impulse bekommen, kann mitwirken am Evangelium Gottes. Wie Paulus im ersten Kapitel an die Philipper schreibt, so steht nun fest in einem Geiste, indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Dass die Seele bereits hineingezogen, auch in die neuen Funktionen des Geistes. Der Geist aber leben, der Gerechtigkeit legen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus Toten auferweckt hat, und jetzt kommt die wunderbare Aussage, auch eure sterblichen Leiber jetzt nicht etwa nur wieder aufwecken oder auferstehen lassen, sondern lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Nun ist es mit dem Leib so, der muss warten bis zur Stunde der Entrückung. Dass der Herr die entschlafenen Leiber aus den Gräbern ruft. Dass es sich beim, die da schlafen oder die entschlafen sind in Christo, nicht um Geist und nicht um Seele handelt, sondern nur um den Leib, geht aus dem Wort hervor, dass viele Heilige dass die Leiber vieler Heiligen, die da schliefen, also wer schlief im Grab? Die Leiber gingen aus den Gräbern hervor, aber erst wann? Nach der Auferstehung Jesu Christi. Er muss da der Erstling sein. Und erschienen vielen. Gleich wie schon im neuen Auferstehungsleib, lebendig gemachten Leib, nach seiner Auferstehung, erschienen vielen so, sind plötzlich da und wieder weg. Wie der Herr Jesus plötzlich bei den Jüngern erscheint und wieder weg ist. Mit ihnen essen und trinken, reden kann und plötzlich wieder weg ist.
Bitte Kassette wenden.
Wird auch Gott auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also, wenn der in uns wohnende Geist Gottes Garantie ist, dass sogar unsere Leiber eines Tages lebendig gemacht sein werden, dann werden wir ihm ja wie sein. So wie er sich hat verwandeln lassen in seiner Erniedrigung in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, wie wir. Sind wir jetzt, das ist der Gegenwert, der Gegenertrag, die Gegenwirkung, hat die verborgene Weisheit der Liebe Gottes es fertiggebracht, nach dem Gesetz unmöglich war, ne? Dass ein Tag kommt, wo wir ihm gleichgestaltet sein werden und ihn sehen werden, wie er ist. In die Gleichförmigkeit des Leibes seiner Herrlichkeit wird unser Leib verwandelt da sein.
Halleluja!
Jetzt hast du mich aber erschreckt. Gut, gut, gut.
Hast
Ach so.
Ja.
Steht dann überall eins so einfach geschrieben im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 1 bis 4. Euer Herz werde nicht gestört. Ihr glaubt an Gott, glaubet auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch es gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Strecke zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Strecke bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen.
Ja.
Wunderbar.
Danke.
Das durfte ich heute einen teuren, lieben Bruder, den es der Herr gefallen hat, seine liebe Frau zu
nehmen. Halleluja. Wunderbar. Also wenn er das bemerkt, wir haben Nachricht bekommen, dass die teure Gattin, Frau von unserem teuren Emil Weber heimgerufen worden ist. Ja. So wie vorgestern, also vor 2-3 Tagen. Ja. Ich habe bereits ein Telegramm geschickt, heute Nachmittag, noch telefoniert zuerst, auch in unser aller Namen, die ihn gekannt haben. Und diejenigen unter uns, die da Ende Oktober, Anfang November noch in Oberbrechtal waren, wer war da dabei? Können verstehen, nicht? Da durften wir ja, Hilda und ich, und die lieben Buchs, Mann und Frau aus Siegen-Weidenau, und Emil Weber und seine Toni, seine Frau, noch Tischgemeinschaft haben, also ganz vor kurzer Zeit, und das ist uns jetzt noch ein großer, lebendiger Trost und eine große Freude, die zur Danksagung treibt. Noch bis mit Vers 17 für heute. So denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleische, um nach dem Fleische zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Söhne Gottes. Aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. Ja, so viele vom Geiste geleitet sind, vom Geiste Gottes geleitet sind. Wann ist einer vom Geiste Gottes geleitet? Wenn er all das, was der Geist uns hier bezeugt, staunend, dankend ergriffen hat und ständig immer ergreift. Jeden Gedanken, der sich erhebt gegen irgend so ein Gotteswort, sofort gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und jeden Vernunftschluss zerstören. Bumm, so. So ist es, wie geschrieben steht. Halleluja. So. Dann sind wir vom Geist geleitet. Wann sind wir nicht oder inwiefern sind wir nicht vom Geist geleitet? Galater 5. Soweit wir noch unter dem Gesetz vom Sinai stehen, auch wenn nur mit einem Häklein, sind wir nicht vom Geiste geleitet. Ja. Wir sind aber dann vollkommen vom Geiste geleitet, wenn wir uns die Worte des Apostels Paulus in Erinnerung rufen lassen. Übrigens, liebe Brüder, was immer eine Tugend, was immer rein, was immer heilig, was immer edel, was immer wohllautet und, dem sinnet nach und das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Tut alles ohne Murren. Tun wir das alles ohne Murren? Ja, aber das ist selbstverständlich, nicht? Dass wir alles tun, wenigstens ohne Murren. Wenigstens, nicht? Das wäre normal, nicht? Also Nummer eins. Es kommt aber das Zweite und ohne zweifelnde Überlegungen. Herr, darf ich das oder darf ich das nicht? Darf ich das berühren oder darf ich das nicht berühren? Darf ich das essen oder darf ich das nicht essen? Sind das zweifelnde Überlegungen? Kolosserbrief mal lesen. Wie man uns dann sagt, rühre das nicht an, betaste das nicht und das nicht und. Dann sind wir nicht vom Geist geleitet. Was immer ihr tut, Tugend, ein, wohllautet, lieblich und so weiter, dürfen wir da von dem Reichtum göttlicher Wunderdinge auswählen, was wir wollen? Antwort?
Ja.
Ja. Oh. Na, da sind wir aber anders belehrt worden bis heute. Ne? Ja, deshalb sind wir so wenig vom Geiste geleitet. Und erweisen uns so wenig als Söhne Gottes, bitte.
Was Daniel? Wir fragen, ist nicht simpel.
Aha, sehr gut. Ja. Alles, was aus Glauben ist, ja. Das heißt Vertrauen, wenn ich dem allem vertraue, was da geschrieben steht. Wunderbar. Machen noch etliche traurige Gesichter. Irgendwie stimmt es doch nicht ganz bei uns. Also, schön, diese sind Söhne Gottes, also echte, aus Gott gezeugte, aus Gott geborene Brüder Jesu Christi. Hätte er Grund, sich seiner Brüder zu schämen? Hätte er Grund? Aber was macht er? Er schämt sich nicht, uns Brüder, Söhne Gottes, mit echte, mitgezeugte aus Gott dem Vater und aus dem Mutterschoß Gottes geborene Kinder, Söhne und Töchter zu nennen, vor aller Welt. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, zu was gebiert denn das Gesetz vom Sinai? Zur Knechtschaft, sogar griechisch zur Sklaverei. Ist das deutlich gesagt. Aber das hat an uns eben nicht. Denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Abba, Vater. Dürfen wir auch rufen, wenn wir unserem Gott vielleicht wieder mal keine Ehre gemacht haben. Augenblicklich, Abba, Vater, hier bin ich. Und er wird gerade machen, deine Pfade. Augenblicklich. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Aha. Haben wir innerlich das Zeugnis? Wunderbar. Abba, Vater, ich bin dein Kind. Ich bin dein Sohn. Sehr einfach. Wenn aber Kinder, selbstverständliche Konsequenz, Selbstverständlichkeit, dann auch Erben. Erben Gottes, gibt es da was zu erben? Ja, ist denn Gott je gestorben? Wenn es was gibt, jetzt erst etwas zu erben, wenn er immer gestorben ist, steht geschrieben. Und mein Schwärmer, ist Gott gestorben? Ja, mach nur so, ja, dann ist richtig. Gott war in Christo und versöhnte die Welt und den Kosmos mit sich selber. Und was sagt der Herr Jesus? Jetzt kommt ganz genau. Der Sohn tut nichts. Kein Wort und keine Handlung. Er habe denn zuvor den Vater es tun sehen. Also was hat der Sohn schon vor Grundlegung der Welt den Vater zusehen? Geschaut, was der Vater getan hat. Aber im Geiste, nicht? In göttlicher Realität. Anstelle sich in seiner ganzen Person an die Stelle einer verlorenen Schöpfung zu stellen und alle entsprechenden Konsequenzen auf sich zu nehmen. Das hat der Sohn den Vater tun sehen, schon vor Grundlegung der Welt. Aber so etwas würden wir ja nie verstehen. Nicht? Deshalb hat Gott die Sache was vor Grundlegung der Welt zwischen Vater und Sohn vollzogen worden ist, das noch dem Fleische nach auf Golgatha zur Darstellung gebracht. Das hätten auch die heiligen Engel nicht verstanden. Absolut nicht verstanden. Noch schnell das Wort. So, Hebräer so und so. Denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ist das eine Frucht, die aus dem Herzen oder dem Geiste Gottes gekommen ist? Nein. Wer verlangt so etwas? Das Gesetz vom Sinai. Hat sich Gott unter dieses Gesetz gestellt wie Christus? Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Merken wir jetzt, wie in dieser Rechtslage, die Gott auf Golgatha geschaffen hat, das Stichwort Blut eine zentrale Rolle spielt. So, wir sind soweit. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, soweit wir mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Oder da wir ja mitleiden und mitverherrlicht werden. Soweit für heute.
Vater, herzlichen Dank, dass du uns so dein wunderbares Wort immer wieder nicht nur aufschließt und vor Augen führst, sondern auch in unserem Herzen verstehen lässt. Durch deinen Heiligen Geist. Wir können es gar nicht ermessen. Wir können dir gar nicht genug danken dafür, dass wir in dieser Zeit, wo alles drüber und drunter geht, in dieser Zeit des Unfriedens, dieser Zeit, wo die Menschen in Ratlosigkeit sind, von den Regierungen bis fast hinunter zu dem einfachen Bürger und Menschen. Sie suchen, was sie nicht finden. Und wir dürfen dir hier in aller Ruhe begegnen und dürfen eine Hoffnung haben, dürfen in dein wunderbares Vaterherz hineinschauen und dürfen wissen, dass du durch deinen Geist mit unserem Geist dich vermählt hast, dass du durch deinen Geist gezeugt hast in uns, dass wir Söhne Gottes sind und dass wir nun Teilhaber sind von der Herrlichkeit Jesu Christi. Und so dürfen uns dir anbefehlen, aber als solche dürfen wir auch in Vollmacht dastehen, dürfen besonders segnen, deine Heiligen und Geliebten, wo sie sind. Und dort, wo Trauer ist, verwandelst du diese in Freude und in Dankbarkeit. Und wo Schmerzen sind, Herr Jesu, gibst du Kraft zum Tragen und dass wir dich aufs Neue immer wieder erleben dürfen. Und dort, lieber Vater, wo so viel Zweifel ist, da schenkst du auch Gnade, und so viel Seufzen ist, da fängst du an, mit deinem Geist für uns einzutreten, deiner selbst gemäß. Vater, wir danken dir für so viel Hoffnung, wir können es gar nicht ausschöpfen. Wir beten dich an, in dem Namen aller Namen, in Jesu Namen, auch über dein Israel, wie schon gebeten, über dein ganzes Volk und Land, aber für alle Menschen hin und her. Ach, lieber Vater, oft schmerzt uns diese Ratlosigkeit und dieses Fragen dieser Welt mit. Und darum segnen wir sie und haben die Hoffnung, Vater, dass du ja mit allen wunderbar zu deinem Ziele kommst. Herrlichkeit und Ruhm und Ehre sei dir dafür, auch dass du uns bis zu dieser Stunde auch hier alle bewahrt und getragen hast. Amen.
Amen. Können wir unsere Abendstunde im Namen Jesu beginnen?
Weiterfahren in der Betrachtung von Römer 8. Römer 8. Uns sicher allen bekannte Worte, aber unausforschlich, unausspürbar. Wir beginnen mit Vers 14. Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft, griechisch sogar Sklaverei, empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Wir dürfen beachten, Galater 5, ein Wort. Wenn ihr vom Geiste geleitet werdet, dann seid ihr nicht unter Gesetz. Im Kolosserbrief gibt Paulus sich Mühe, all diese Satzungen, die gebieten und verbieten bei Verdammungsurteil im Unterlassungsfall oder einer Übertretung, taste nicht an, berühre nicht, koste nicht. Das sind Vorschriften. Und was macht man uns heute in der Hinsicht für Vorschriften? Alles, was wohl lautet, alles, was lieblich, alles, was rein, wenn irgendeine Tugend, wenn irgendein Lob, also all die unzähligen wunderbaren Dinge, dürfen wir einfach wählen, dann sind wir vom Geiste geleitet. Was immer ihr tut, tut von ganzer Seele, als dem Herrn und nicht den Menschen, im Namen Jesu. Sehr einfach. Dann sind wir vom Geiste geleitet. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Nämlich ein Geist der Sohnschaft. Den haben wir empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Vertrautestes Verhältnis. So wie Hiob, noch im, oder sogar im geschlagenen Zustand, als ich vertrauten Umgang mit dir hatte, denkt er zurück an die Zeit, wo Gott mit ihm Gemeinschaft hatte und er mit Gott aufs Wunderbarste. Abba, Vater, der Geist selbst bezeugt unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, oder da aber Kinder, so auch Erben, und zwar, fein das Gedankenstrichlein da in der Elberfelder, Erben Gottes und Miterben Christi.
Halleluja!
Funktioniert. Können wir gar nicht ermessen. Da können wir Tag und Nacht nur über die zwei Worte sinnen. Und dann in die Realität einer solchen Verheißung hineinwachsen. Und dann singst und spielst da drin von selbst. Guten Abend. Erben Gottes und Miterben Christi. Der Vater hat seinem Sohn das ganze All, alles hat er ihm zum Erben über alles eingesetzt. So. Hat er seinen Sohn gefragt, darf ich noch andere Brüder in das gleiche Erbe einfügen? Das war zwischen Vater und Sohn selbstverständlich. Da freut sich der Sohn, er sehnt sich ja, der Vater möchte viele Söhne und der Sohn möchte viele Brüder haben. Erben Gottes und Miterben Christi. Da wir ja mitleiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden. Vers 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Was haben die da unter uns gehen? Anmerkung Elberfelder, mit der Herrlichkeit, die im Begriff steht, an uns geoffenbart zu werden. Das hat also schon begonnen. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, jetzt kommt der Geist hier von unserer überragenden, fast nicht zu fassenden, göttlichen Beschenkt, dem Beschenktsein, plötzlich von uns, die den Geist der Sohnschaft haben, die Söhne Gottes sind, die den Geist der Freiheit bekommen haben, auf die ganze Schöpfung zu sprechen. Also, diese Einmaligkeit einer solchen Begnadigung, mit der wir begnadigt worden sind, Erben Gottes und Miterben Christi und, was alles da an Einzelheiten auch unzählbar zu beachten wäre, kommt der Geist Gottes jetzt plötzlich auf die ganze Schöpfung zu sprechen. Was heißt das? Unter anderem, Gott hat uns, wie wir später sehen werden, nicht nach seinem Vorsatz vor Grundlegung der Welt auserwählt, weil wir so brav sind oder das etwas, und uns mit diesen auch von Gott nicht zu überbietenden Herrlichkeiten versehen, beschenkt, damit wir es einmal für uns so wunderbar haben werden, sondern um der ganzen übrigen Schöpfung willen, die vorerst nicht auserwählt ist. Stimmt's? Das Wörtchen, womit Vers 19 beginnt, denn, stellt die Verbindung dar zwischen unserer gewaltigen Begnadigung, Verherrlichung, die Verbindung mit der ganzen Schöpfung. Und besteht nun wirklich zwischen uns, den Erstlingen der Auswahl Gottes, und der ganzen übrigen Schöpfung. Der ganzen Schöpfung. Der Himmel und der Erde. Und aller Bewohner der Himmel und der Erde. Die waren, sind und kommen werden. Besteht da eine Beziehung? Alle anderen warten ja auf was? Falsch gefragt. Auf wen? Auf uns? Mit sehnsüchtigem Harren. Die wissen das nicht. Gibt es in unserem Leben auch Dinge, die funktionieren, die sind einfach da, ohne dass es uns bewusst ist? Gibt es sowas? Und jetzt dürfen wir zur Kenntnis nehmen, dass die ganze Schöpfung, vom höchsten Engelfürsten bis zum letzten Atomkern, wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes, auf uns. Und zwar sehnsüchtig, andauernd, harrend. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, ich frage ja immer wieder, was gehört denn nicht zur Schöpfung? Ja, nicht sagen, nichts. Gehört Gott selber auch zur Schöpfung? Ja, nicht. Ne? Und der Sohn auch nicht und der Heilige Geist auch nicht. Aber alles andere gehört zur Schöpfung. Denn die Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das sind wir. Da gibt es noch andere Geschöpfe, die Gott als Söhne Gottes bezeichnet hat, erhoben hat. Nicht nur das. Ich habe gesagt, wir kommen auf Psalm 82 zurück, zu einer Abordnungsherrlichkeitsgruppe von kosmischen, himmlischen Majestäten. Ich habe gesagt, ihr alle seid erstens Götter, Mehrzahl von Gott, Götter, und zweitens, alle seid ihr Söhne des Höchsten. Ja, sind das vielleicht die da? Wir sind nur Söhne Gottes und die sind Söhne des Höchsten. Jetzt habe ich natürlich etwas falsch gesagt, aber schade nichts. Wir sind Söhne Gottes und Söhne des Höchsten. Worin besteht nun aber der Unterschied zwischen uns und jenen himmlischen Majestäten, die Gott zu Göttern geschlagen hat, erhoben hat, und zu Söhnen des Höchsten? Sie sind ein Werk der Hände Gottes, Geschöpfe. Und wir sind aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. Ist das ein Unterschied? Ja. Als Werk der Hände Gottes hat er sie Götter genannt, so steht geschrieben, und Söhne des Höchsten genannt. Jetzt haben wir im Deutschen hier eine feine Art, die Sache klarzustellen, auszusprechen. Sie sind also nur sogenannte Götter und Söhne des Höchsten. Wir sind es wesenhaft. Ist es einigermaßen klar? Wem ist es, oder hat jemand gerade eine Frage dazu? Alles klar, gut. Ja, bitte? Sehr gut. Wir sind aus Erde und zwar denn sogar nur noch vom Staub der Erde. Nicht einmal noch ein guter Humus. Vom Staub der Erde sind wir geschaffen. Und gerade das, was aus dem geringsten Material von Gott ausgewählt worden ist, Staub vom Erdboden der Menschen, den hat er gleich zum Herrscher über alles übrige Werk seiner Hände bestimmt. Und diese Hoheiten, die ganze Engel- und Geisterwelt, war ja längst vorhanden, als es noch keinen Menschen gab. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sagt Gott zu Hiob. Als alle, und jetzt dort wieder Söhne Gottes, und alle Morgensterne jubelten, also da war keine Erde da, kein Mensch. Und nun gilt hier, sie waren die Erstlinge in der Schöpfung Gottes
Und wir Menschen, der Adam war das letzte Geschöpf. Und was steht geschrieben? Letzte werden Erste und Erste werden Letzte sein. Nichts zu machen, nun einmal eine göttliche Ordnung. Hier weiter. Ein zweites, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit, Vergänglichkeit unterworfen worden. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Also, Gott hat keinen Engel und keinen Menschen gefragt, darf ich dich der Vergänglichkeit unterwerfen? Also ohne Willensäußerung eines Geschöpfes. Hat Gott einfach die gegenwärtige Schöpfung, alles Himmel und Erde, Bewohner, Himmel und Erde, der Vergänglichkeit unterworfen. Ohne ihren Willen. Einfach um des Willen, der dies bestimmt hat, diese gegenwärtige Schöpfung der Himmel und der Erde, habe ich der Vergänglichkeit, der Hinfälligkeit unterworfen. Und sofort, großartig, sofort, Paulus kann kaum Atem holen, auf Hoffnung hin. Auf Hoffnung hin. Ist das, was jetzt unter den Einzelheiten dieser Hoffnung für eine ganze vergängliche Schöpfung ausgesagt ist, lässt diese Hoffnung zuschanden werden? Antwort?
Nein.
Unmöglich. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin. Ein Wort im Buch der Offenbarung bezeugt uns kurz und bündig, Gott hat das All geschaffen um seines Willens wegen. Sehr einfach. Nun, Gott hat nun einmal eine Schöpfung schaffen wollen, ohne vorher jemand zu fragen. Erstens, darf ich dich erschaffen? Darf ich dich dann, wenn ich dich erschaffen habe, der Vergänglichkeit unterwerfen? Nein. Hat Gott alles bestimmt. Auf Hoffnung. Und zwar, auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung, die Himmel und die Erde, alle Bewohner, frei gemacht werden wird von der Sklaverei des Verderbnisses. Zu was? Zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Von uns. Ist das eine Hoffnung? Eine lebendige Hoffnung? Lässt die zuschanden werden? Bitte?
Wissen eigentlich alle miteinander.
Halleluja. Ja. Zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Jeder Wurm, jedes Stäubchen, jedes Pflänzchen, jedes Sämchen. Da sage ich, die unzähligen Samen von Mensch, Tier und Pflanze und was noch alles Keimhaftes es gibt, sind verloren. Ja, halt, vorerst. Nehmen wir einen Baum, einen Riesenbaum, zum Beispiel die, ich weiß, wie heißen die da mit den Samen, die in der Luft so schweben wie Schneeflocken? Platanen oder sowas. Wie?
Ahorn.
Dankeschön. Also nehmen wir einen riesen Ahornbaum. Ne? Jetzt, der streut seine Samen durch den Wind, fliegen die in der Gegend herum, die einen landen auf dem Asphaltstraße, die anderen im Wasser, die anderen auf einem Felsen, genau, etliches auf den Weg, etliches unter Steinichte, etliches unter die Dornen und so weiter. Ne? So. Und vielleicht Einige wenige dieser Samen finden Wurzel und können wachsen, überleben in dieser Welt. Und was ist mit den unzähligen anderen? Wir bleiben jetzt bei einem Baum. Die sind zugrunde gegangen. Und was ist mit denen? Hat Gott die werden lassen, damit sie endgültig zugrunde gehen? Nein. Auch alle verlorenen Samen, die ganze Menschheit ruhte ja samenmäßig in den Lenden Adams des ersten Menschen. In den Lenden Adams des ersten Menschen. Wie viele sind bis jetzt zugrunde gegangen? Nicht gerettet worden? Bis jetzt verloren? Die Herrlichkeit der Treue Gottes schon als Schöpfer ist nur ein Punkt, eine Ebene, auf welcher er uns immer wieder neu beschämen wird mit unserer Kurzsichtigkeit und unserem Kleinglauben. Die ganze Schöpfung, gehören alle Samen, die umgekommen sind, zur Schöpfung. Denn wir wissen, Vers 22, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt. Jedes Wagenrad, das nicht geölt ist, quietscht. Und was quietscht, ist alles in unserem technischen Zeitalter. Und stöhnt. Und der Geist Gottes hört die ganze Schöpfung zusammen seufzen. Und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Aha. Wieder ein ganz neuer Blick. Wie beurteilt der Geist Gottes hier die ganze unheimliche Situation einer vergänglichen Schöpfung? Als Geburtswehen ist da auch Hoffnung. Was liegt also in dem Wörtchen, ohne jemand zu fragen, der Vergänglichkeit unterworfen, auf Hoffnung? Was liegt in dem Wort hier? Was für eine Hoffnung, die nicht zuschanden werden lassen kann. Nicht allein aber sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir, nicht die Erstlinge, sondern Einzahl, die wir den Erstling des Geistes haben, das ist Christus, unser Haupt, der Erstling des Geistes. Auch wir selbst, die hier sind, liebe Geschwister. Das sind nicht wir. Wir selbst sind zum Glück nicht wir. Oh, Bruder Muhl, was hast du jetzt zu sagen? Wir selbst bezieht sich nur auf unseren inneren, neuen, aus Gott gezeugten und geborenen Menschen. Wenn wir wahr weiß, wie bald vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, angenommen, ich hätte jetzt nur Stroh, Holz, Heu und Stoppeln gebaut, in meinem Leben würde alles verbrennen, wie ist dann die Beurteilung von mir? Der Bruder Muhl, er wird Schaden leiden. Da unten hat er versagt. Er selbst aber ist gerettet. Ist das ein Unterschied? Wir selbst, der neue, innere, verborgene, neue Mensch des Herzens, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit, der nicht sündigen kann, steht so etwas geschrieben. Jawohl.
Aber bitte nur der innere, neue, verborgene Mensch des Herzens. Der kann so wenig sündigen, wie Jesus Christus sündigen kann, wie Gott sündigen kann. Genauso wenig. Weil dieser innere, neue Mensch aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist.
Fortgang auf Kassette 2.